Hi, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Durch den Regen, durch die Kälte. Ist ja mittlerweile schon eine kleine Herausforderung, irgendwie nochmal um die Uhrzeit vor die Tür zu gehen und sein warmes Zuhause zu verlassen, um hier in diesem kalten Raum zu sitzen. Wir sind im Römerbrief, und zwar im 3. Kapitel. Und ja, wir lesen einfach mal ab Vers 24 und dann beten wir nochmal zusammen. Römer Kapitel 3, Vers 24. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden, unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei, und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. Denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Jesus, wir danken dir für dein Wort, Herr, und dass du ja, uns dadurch segnest, dass du uns auferbaust, dass du uns ermahnst und auch ermutigst, Herr. Und wir möchten dich bitten, dass du Herr, dein Wort heute Abend segnest, Herr. Hilf du, dass es zu uns spricht und hilf uns, einfach offen zu sein, Herr, für deinen Heiligen Geist, für das Wirken deines Geistes und ja, für dein gutes Wort, Herr. Amen. Okay. Wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen geschaut. Vor allem haben wir aufgehört mit dem Vers 24. Und da steht, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und da hatten wir gesehen, dass dieses umsonst vielleicht ungewöhnlich ist und unmenschlich, denn wir Menschen machen eigentlich nichts umsonst und wir geben auch nicht gerne etwas für umsonst, das heißt, wir schenken eigentlich auch nicht so gerne. Wir Menschen sind gute Geschäftsmänner und deswegen ist hier nichts umsonst. Aber bei Gott ist etwas umsonst. Gibt es etwas umsonst? Und erstaunlicherweise das Wertvollste, was er überhaupt zu geben hat, nämlich unsere Erlösung, unsere ja, Gerechtsprechung, unsere Rechtfertigung. Das ist umsonst. Das gibt Gott uns umsonst. Und ich hatte irgendwie überlegt, aus welchen Gründen gibt Gott es umsonst? Und ich denke, einmal damit wir es uns nicht verdienen können, damit es für alle da ist. Und den dritten Grund habe ich vergessen. Aber es ist umsonst. Und es ist Gott wichtig, dass es umsonst ist. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und da haben wir eigentlich Schluss gemacht letztes Mal, letzten Mittwoch. Eine kleine Geschichte, vielleicht am Anfang. Meine Schwester und ich sind vor drei Wochen mit dem Hund gegangen. Wer von euch geht manchmal mit dem Hund? Ja, mit einem Hund. Ja, Reinhard?
Manchmal, ja, bin ich Urlaub auf dem Bauernhof.
Okay, Marius, ihr habt einen Hund. Dominik? Fanny noch da? Ja, ne? Manchmal. Gut. Also, wir gehen also mit dem Hund, ja? Und dann kommt so ein anderer Hundebesitzer und auf der anderen Straßenseite. Und dann aber noch aus der anderen Seitenstraße biegt auch noch ein Hundebesitzer ab oder ein. Ja? Und da sind die ganzen Hundebesitzer. Und man trifft ja, wenn man mit dem Hund geht, auch einen, den einen oder anderen. Und dann kam bei uns eigentlich die Überlegung auf, wie ist das eigentlich? Gehen wir gerade mit den Hunden spazieren oder gehen die Hunde gerade mit uns spazieren? Ja, diese Überlegung tauchte einfach so auf. Gehen wir mit den Hunden spazieren oder sind hier gerade vier Hunde, die mit vier Herrchen spazieren gehen? Ja, das war sehr witzig, die Idee. Vielleicht ist es ja so, haben wir gedacht, dass die Hunde nur das Wohl der Menschen im Sinn haben und jeden Tag ungefähr 2-3 Mal so tun, als ob sie raus wollen. Eigentlich wollen sie nicht raus. Eigentlich wollen sie drinbleiben. Hunde sind ja faul. Ihr kennt das vielleicht, ne? Die liegen gerne rum, im Warmen, faulenzen gerne, sind einfach gerne drin auf ihrer Decke oder so oder in ihrem Körbchen. Und vielleicht ist es einfach so, dass sie 3-mal am Tag denken, ich muss mit dem Alten jetzt mal raus. Oder der Alten, ja? Je nachdem. Sonst verfettet der hier voll vom Fernseher oder die frische Luft tut ihm ja gut. Insofern 3-mal am Tag erbarmen sich die Hunde ihrer Herrchen und tun so, als ob sie gerne raus wollen. Ja? Also in Wirklichkeit sind die Hunde nur um unsere Gesundheit besorgt. Und dann haben wir das große Glück, dass die Hunde 3-mal am Tag oder 2-mal am Tag mit uns spazieren gehen. Ja, davon profitieren eigentlich wir. Und genau so stellt Paulus eigentlich auch die Situation hier dar mit der Sünde und dem Menschen. Der Mensch denkt, Mensch, ich bin hier das Herrchen und ich gehe 3-mal am Tag mit meinem Hund spazieren. Ich bin hier derjenige, der damit spazieren geht. Aber in Wirklichkeit geht der Hund mit dem Menschen spazieren. In Wirklichkeit geht die Sünde mit dem Menschen spazieren und nicht der Mensch mit der Sünde. In Wirklichkeit ist nicht der Mensch das Herrchen über die Sünde, sondern die Sünde herrscht über den Menschen und bestimmt ihn und lenkt ihn. Man kann auch sagen, manchmal im Straßenverkehr, oder? Denkt man doch auch, wer fährt da eigentlich gerade vor mir? Fährt da das Auto mit dem Fahrer oder fährt der Fahrer mit dem Auto? Wer hat hier wen im Griff? Ja, also solche Situationen gibt es doch. Da denkst du, Mann, der hat das Auto nicht im Griff oder die hat das Auto nicht im Griff. Eigentlich fährt das Auto gerade mit der hier rum und nicht sie mit dem Auto. Und so bilden wir uns ein, wir haben das mit der Sünde und unserem kleinen Fehlverhalten voll im Griff. Wir können jederzeit aufhören, wir können jederzeit sagen, Stopp, Sitz, Platz, ab ins Körbchen. Ja, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. In Wirklichkeit herrscht die Sünde über uns und wir sind unter der Sünde. Und genau deswegen redet Paulus hier von Rechtfertigung, von Erlösung und von Gnade. Das müsste er nicht tun, wenn der Mensch nicht an der Leine wäre von der Sünde, wenn der Mensch nicht unter der Sünde sein würde. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Diese Erlösung, dieses Freikaufen. Das hatten wir auch letztes Mal schon gesehen, dass Erlösung Freikaufen heißt. Also, wenn das alles so einfach ist, könnte man jetzt sagen, erstmal ist es umsonst. Umsonst. Ist ein schönes Wort, oder? Ist fast so schön wie Freibier für viele. Umsonst. Umsonst. Wo hört man das schon? Umsonst. Heute gibt es DVD-Player umsonst beim Mediamarkt. Stellt euch das mal vor, was dann los wäre in Hannover, oder? Ich meine, eben gerade war es voll, als ich hierher wollte, wahrscheinlich wegen Robert Enke. Aber wenn Mediamarkt DVD-Player hätte, wäre es noch voller. Und zwar auf der Fahrenwalder und da hinten runter die Hildesheimer. Da würdest du, egal. Das ist ja schon voll, wenn die irgend so einen Rabatt haben, ne? Aber hier hat Gott was viel Wertvolleres als DVD-Player oder eine PlayStation 3 umsonst im Angebot. Warum sind die Straßen dann nicht so furchtbar voll und verstopft? Warum sitzen wir hier, keine Ahnung, mit 30 Leuten in der Bibelstunde und nur, keine Ahnung, vielleicht, wie viele Hannoveraner sind gläubig? Es sind wenige. Es sind gefühlt wenig. Warum gibt es so wenig aktive, gläubige, bekennende Christen? Wenn das hier alles so einfach ist, wenn das hier alles umsonst ist, wenn das so wertvoll ist und man nichts dafür bezahlen muss. Wo ist das Problem? Wenn es hier um Gnade, um Rechtfertigung geht und um Erlösung. Ich denke, es liegt darin, diese Begriffe sind, wenn wir sie das erste Mal angucken, ganz leicht, ganz sanft. Sie sind, ja, einfach. Und deswegen fragen wir uns ja auch, warum hat sich meine Mutter nicht schon längst bekehrt? Ist doch alles so einfach. Oder meine Oma, oder mein Opa, oder meine Cousine. Ne? Das ist doch alles so einfach, es ist umsonst, es kostet nichts. Einfach Jesus im Glauben annehmen, einfach sagen, hier, Jesus, nimm du meine Sünden her, vergib mir. Es ist auf den zweiten Blick nämlich doch nicht so einfach. Und das ist, denke ich, auch der Grund. Diese Erlösung, diese Rechtfertigung, diese Gnade. Was heißt das, wenn man mal länger darüber nachdenkt und da meditiert? Es ist das Problem, dass uns dieses Evangelium, was Paulus hier aufschreibt, dass uns das auch demütigt. Es ist nicht nur einfach und schön und wohltuend, es ist auch für viele Menschen furchtbar demütigend. Es ist geradezu eine Zumutung oder eine Beleidigung ihres Intellekts, ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer eigenen Güte, ihrer eigenen guten Taten. Warum ist es so schrecklich demütigend, was Paulus hier schreibt, für uns Menschen? Es ist einmal demütigend, weil er sagt, der Mensch ist ein Sünder. Der Mensch hat Schuld. Du hast Schuld. Da müssen manche heute schon mal schlucken in Deutschland. Ich denke, in anderen Kulturen auf der Welt ist es vielleicht nicht so das Problem mit Schuld, mit diesem Wort Schuld. Vielleicht ist es in anderen Kulturen irgendwie einfacher und klarer. Natürlich habe ich Schuld. Natürlich bin ich irgendwie schuldig vor Gott. So. Aber Deutschland und den Deutschen, Schuld gibt es doch gar nicht mehr. Es resultiert alles aus irgendwelchen Dingen, die mir passiert sind, wie ich erzogen worden bin, wie meine Umwelt auf mich einwirkt, wie meine Gene angelegt sind. Also ich trage eigentlich keine Schuld, sondern ich bin halt der ich bin. Aus bestimmten Gründen, die mich zu dem machen, der ich bin. Aber Paulus sagt, und das Evangelium und die Bibel sagt, du bist schuld. Für manche ein harter Brocken. Warum ist es noch demütigend? Weil Paulus noch weitergeht und sagt, du bist schuld und du bist ein Sklave der Sünde. Du bist unter der Sünde, du bist Knecht der Sünde. Jesus sagt, entweder du dienst dem Teufel oder Gott. Das ist schon mal ein Hammer, unter etwas zu sein. Es reicht ja schon, dass ich unter meinem Chef bin. Es ist ja schon schlimm genug, dass ich nicht selber der Chef bin, sondern dass es da noch einen gibt, der über mir steht. Ja, und wir versuchen das hier in Deutschland möglichst so mit du und du, ne, dass man sich duzt und so und dass da überhaupt kein Chef mehr irgendwie da ist, sondern man ist ja alles nur gute Kumpels auf der Arbeit, ne? Das mag man nicht gerne, unter jemanden zu sein. Und wenn dir jemand sagt, du bist unter der Sünde, du bist Sklave der Sünde, das ist demütigend. Dann sagt Paulus, drittens, deine guten Taten können dich nicht erlösen. Will heißen, deine guten Taten sind im Hinblick auf deine Erlösung überhaupt nichts wert. Du kommst nicht in den Himmel, weil du ein guter Mensch bist. Du kommst nicht in den Himmel, weil du einmal im Jahr für UNICEF spendest. Du kommst nicht in den Himmel, weil du diese Postkarten vom Kinderhilfswerk kaufst zu Weihnachten. Du, deine guten Taten können dich nicht retten, machen dich nicht gut genug. Das ist für viele unakzeptabel, sage ich mal. Und ihr kennt sicher Gespräche, wo genau das auch das Problem irgendwie war. Dann viertens wird hier eigentlich in dem Text gesagt, dass der Mensch völlig auf Gottes Rettung angewiesen ist. Paulus sagt, Mensch, du bist aufgeschmissen, du kannst dir selber nicht helfen, deine guten Taten sind nichts wert, du bist Knecht, du bist versklavt, du bist gebunden, du bist schuld und nur Gott kann dir helfen, nur Gott kann dich retten. Du kannst dich nicht retten. Du bist völlig auf Gott angewiesen. Und dann ist diese Rettung auch noch ein komplettes Geschenk. Eigentlich sagt man ja, oh, Geschenke, toll! Aber Geschenke können auch demütigend sein. Manchmal nimmt man Geschenke nicht gerne an, oder? So, oh, das ist doch nicht nötig gewesen und so. Und ach, lass mal stecken, ne? Ein Geschenk anzunehmen ist manchmal schwer, weil das auch wiederum heißt, du hast nichts dafür getan. Es ist geschenkt. Ich gebe es dir einfach so. Ich schenke es dir, weil ich es will. Nicht, weil du etwas Gutes bist, jemand Gutes bist, weil du lieb zu mir bist. Ich schenke es dir einfach, weil ich das will. Es ist auch demütigend, weil jemand für mich sterben musste. Das ist für viele, mit denen ich gesprochen habe, überhaupt völlig unmöglich, abartig, pervers. Was soll denn das? Warum stirbt da jemand angeblich für mich? Ich habe Jesus nicht gefragt, ob er für mich sterben will. Warum sollte ein Mensch für mich sterben? Warum sollte, wie du sagst, der Sohn Gottes für mich sterben? Was ist denn das für eine kranke Idee? Ja, da können viele gar nicht mit. Das ist irgendwie demütigend für mich. Ich bin so schuldig, dass jemand für mich sterben muss. Ich bin so rettungsbedürftig, dass jemand sein Leben für mein Leben eintauschen musste. So sehr war mein Leben eigentlich kaputt, dass ich dieses neue Leben brauche. Das ist demütigend für uns. Und daraus resultiert dann wiederum, dass ich nicht mehr mir selber gehöre als Mensch. Und ich glaube, das merken manche auch, denke ich, wenn wir mit ihnen reden und wenn sie die Logik des Glaubens irgendwie so ein bisschen dahinter steigen. Wenn ich erkauft bin, dann gehöre ich nicht mehr mir selbst. Und Jesus hat mich erkauft. Für viele ein ganz schlimmer Gedanke, nicht mehr sich selbst zu gehören. Gerade weil wir immer sagen, verwirkliche dich selbst, mach dein Ding, mach was dir gefällt, mach was dir Spaß macht. Ja, entwickle deine Ideen, ja, bring deine Ideen ein. Tu, was du willst, solange du niemand anderem wehtust, okay? Aber wenn dir jemand sagt, du gehörst dann nicht mehr dir selber, das ist demütigend. Und, last but not least, der Mensch findet nur in Jesus Christus Rettung. Das ist irgendwie auch. Ich kann mir doch selber aussuchen, wie ich gerettet werde, oder? Der Markt der Möglichkeiten, der Supermarkt der Religion. Ich greife mal hier ins Fach, dann greife ich mal da ins Fach. Dann gehe ich mal in den nächsten Gang mit meinem Einkaufswagen, noch ein bisschen Buddhismus, heute im Sonderangebot, ein bisschen Islam-Touch vielleicht noch, ist ja auch ganz nett mit diesen bunten Kopftüchern. Also, eigentlich bin ich doch gewohnt, mich selber zu bedienen, mir selber was zusammenzustellen. Wenigstens bin ich gewohnt, als guter Deutscher, der so alt ist wie ich, dass ich die Wahl habe. Ich habe doch immer die Wahl, immer, mein ganzes Leben lang gehabt, ja. Wenn ich einkaufen gehe, habe ich die Wahl. Wenn ich meinen Klassensprecher wählen soll, habe ich die Wahl. Wenn ich wählen gehe, habe ich die Wahl. Ich darf mir alles aussuchen. Fast alles. Gut, ob ich in die Realschule, in die Hauptschule oder ins Gymnasium komme, das bestimmen andere. Aber vielleicht kann ich Mama oder Papa auch breitschlagen. Egal, ich habe die Wahl. Und hier sagt Gott, du hast nicht die Wahl. Ich habe es auf meine Weise gemacht. Ich habe es auf eine Weise gemacht. Ich habe es durch die Person Jesus Christus gemacht, die dir vielleicht auch überhaupt nicht passt. Ich habe es dadurch gemacht, dass er am Kreuz gestorben ist. Ich habe es durch dieses Opfer gemacht. Ich habe es mit Blutvergießen gemacht. Ich habe es vor vielen tausend Jahren gemacht, sodass du es eigentlich gar nicht, ne? Da warst du noch lange nicht am Leben, das ist schon so lange her. Ich habe es so gemacht, dass du es jetzt nicht mehr sehen kannst. Ich habe es so gemacht, dass du mir jetzt glauben musst. Ich habe es durch Jesus Christus gemacht. Und das ist der einzige Weg für dich, mein Freund. Friss oder stirb. Das schmeckt uns nicht. Also, viele gute Gründe, warum das alles doch gar nicht so einfach ist. Und warum unsere lieben Verwandten und Freunde irgendwie, warum auch immer, wir verstehen es oft nicht, irgendwie da, sich da nicht zu durchringen können, zu dieser Entscheidung für Jesus. Vielleicht spielen diese Dinge eine Rolle. Diese Erlösung in Jesus. Ja, Erlösung. Was heißt Erlösung eigentlich? Das heißt eigentlich freikaufen oder zurückkaufen. Und ganz ursprünglich war es zum Beispiel das Freikaufen von Kriegsgefangenen. Ja, wenn im Krieg Leute gefangen wurden, was dann die Gegenpartei sozusagen ihre Leute wieder zurückgekauft hat aus Kriegsgefangenschaft. Oder Sklaven freikaufen. Diese Erlösung. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. In Jesus Christus wurden wir freigekauft. Natürlich, weil wir unter der Herrschaft standen. Das schließt es natürlich mit ein. Jetzt kommt ein Satz, der es richtig in sich hat. Vers 25. Ihn hat Gott hingestellt, also Jesus, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Der Satz geht sogar noch weiter, aber ich höre hier schon mal auf. Das ist ein Satz, der es in sich hat. Und man kann das in verschiedenen Übersetzungen lesen und schrecklicherweise übersetzt das jeder Bibelübersetzer auch komplett anders. Also wirklich, ihr könnt diesen Satz nachlesen. Er ist ganz schön, er wird ganz schön verschieden übersetzt. Zum Beispiel übersetzt Schlachter, die Schlachterbibel, ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Und dann gibt es noch die Hoffnung für alle, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, die ist auch noch mal völlig anders. Wir bleiben aber einfach mal hier bei der Elberfelder Übersetzung. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühneort. Vielleicht erstmal so weit. Also ihn, Jesus Christus, hat Gott hingestellt. Die King James Bibel übersetzt hier set forth. Ja, Peter, ist das richtig? Ihn hat Gott, und set forth, wenn ich mich richtig informiert habe, heißt dargelegt. Ja, ihn hat Gott dargelegt als ein Sühneort. Und Spurgeon schreibt, ihn hat Gott vorgestellt als ein Sühneort. Und ein Mann namens Johannes Albrecht Bengel legt das Ganze so aus, und sagt, im Grunde heißt das, ihn hat Gott aller Welt vor Augen gestellt. Ja. Und dann gibt es noch jemand, der noch freier da ist, der sagt, ihn hat Gott hingestellt, so wie man etwas ausstellt in einem Schaufenster sozusagen. So wie man seine Ware feilbietet an irgendwelche möglichen Käufer. Also ihn hat Gott hingestellt. Und Spurgeon, von dem kann man gut was lesen. Und ich lese jetzt mal was von ihm vor, was er dazu schreibt. Ein Zitat. Eigentlich könnte ich zu dieser Textstelle diese ganze Spurgeon-Andacht komplett euch vorlesen. Das wäre besser als meine Bibelstunde, aber ihr kriegt leider nur einen Teil zu hören heute. Und dann hat Gott Christus zu einem Gnadenstuhl vorgestellt. Für unsere Sünden. In den Verheißungen von seiner Menschwerdung. Hat er ihn nicht klar und deutlich verheißen und vorgestellt im Garten Eden, als unser Geschlecht fiel? Hat er ihn nicht nachher deutlich vorgestellt durch die Arche, in welcher Noah gerettet wurde? Hat Gott nicht beständig, nicht bloß mit verheißenden Worten, sondern in Vorbildern davon geredet? Hat er nicht hunderte Propheten und viele heiligen Männern und Frauen fortwährend die Zukunft dessen geoffenbart, der der Schlange den Kopf zertreten und sein Volk von der Macht des Verderbens erlösen sollte. Es ist wunderbar, wenn man sieht, wie angelegen es sich der Heilige Geist sein ließ, durch alle Zeiten und Jahrhunderte Vorbilder, Darstellungen und Sinnbilder zu schaffen, durch welche Christus vorgestellt werden sollte, zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut. Aber die Hauptvorstellung war und bleibt die wirkliche, tatsächliche Ausführung. Als der Herr Jesus aus seiner verborgenen Wohnstätte heraustrat und sich in der Krippe offenbarte, als Gott ihn verkündigen ließ durch die Botschaft der Engel, die er zu seinen Dienern verordnet hatte, als Gott ihn ankündigte durch den Stern des Morgenlandes, der die Weisen aus weiter Ferne an den Ort leitete, wo das Kindlein war, als er später sein Leben mitten unter den unsäglichsten Gefahren bewahrte und sich das Wort der Propheten erfüllte über das Land, wo er vor dem Wüten des Herodes sollte geboren werden, und über den Ort, wo er erzogen werden und aufwachsen sollte. Wie hat der Vater Christus in seinem ganzen Leben geoffenbart und vorgestellt? Gottes Stimme sprach aus dem Munde Johannes des Täufers: Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und am Kreuz selber, da der Herr ihn also zerschlagen wollte mit Krankheit, Jesaja 53, 10, wie wurde da den Juden und Heiden, dem Fürsten und den Einwohnern, den feingebildeten Griechen und den kriegerischen Römern vor Augen gestellt, dass Christus von Gott verordnet war zur vollkommenen Versöhnung für die Sünde. Da ich das niemals hätte so gut ausdrücken können, lese ich euch das schon vor. Also, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Sühneort. Was ist das? Habe ich mich gefragt. Ein Sühneort. Ist ja ein Begriff, den man heute nicht so viel benutzt. Guck mal, da drüben, der Sühneort. Oder ja, wo gehst du heute hin? Oh, zum Sühneort. Kommst du nachher auch mit zum Sühneort? Nee, also Sühneort ist schon ein Begriff, den man eigentlich nie benutzt. Und der auch das einzige Mal überhaupt in der ganzen Bibel hier steht. Deswegen ist es irgendwie auch ein recht schwieriger Begriff. Sühneort kann mit zwei Begriffen eigentlich übersetzt werden. Das griechische Wort, was hier steht, ist Hilasterion. Hilasterion. Und Hilasterion kann erstens heißen, was sühnt oder etwas, was büßt. Oder es kann heißen, und das ist eigentlich die schönste Übersetzung, denke ich, die Gabe, die Sühne schafft. Hilasterion, die Gabe, die Sühne schafft. Und in der griechischen Kultur und Sprache war die Gabe, die Sühne schafft, dieses Hilasterion, ein Vorgang, dass einem Gott ein Tier geopfert wurde, um Sühne zu schaffen, logischerweise, um seinen Zorn zu besänftigen und zu mildern. Okay? Also, um den Zorn eines Gottes zu mildern, wurde dieses Opfer gebracht. Hier ist allerdings wirklich zu unterscheiden zu unserem Gott und den griechischen Göttern. Das ist wirklich wichtig, denn die griechischen Götter waren öfter mal zornig. Und wir lesen auch in der Bibel, dass unser Gott mal zornig ist und war. Bei den griechischen Göttern allerdings, die sind einfach mal so zornig, einfach mal so. Ja? Die sind launisch wie, weiß ich auch nicht, die sind einfach unglaublich launisch. Wenn ihr mal die ganzen Göttergeschichten lest aus der griechischen Sagenwelt, ist es Wahnsinn. Die sind zornig geworden, wenn irgendwie jemand das Fenster aufgemacht hat und die haben irgendwie einen Zug bekommen hinten am Rücken. Die sind zornig geworden, weil sie ihre Frau betrogen hat. Dann sind sie zornig geworden, weil ihnen jemand das falsche Mittagessen gekocht hat. Also die waren eigentlich am laufenden Stück öfter mal zornig und aus den verrücktesten Gründen. Und dann waren sie wieder fröhlich, dann waren sie wieder zornig. Also diese Götter mussten wirklich, glaube ich, oft besänftigt werden. Und der Zorn war nicht wirklich immer gerechtfertigt. Es gibt eine Geschichte zum Beispiel, die habe ich bei Teen schon mal erzählt. Das ist die Geschichte von Zeus und dem Götterboten, schlag mich tot, Hermes. Und die beiden, Zeus und Hermes, gehen spazieren. Ja, und denken sich, Mann, wir machen mal so einen Ausflug. Und dann kommen sie in eine Stadt, in die auch Paulus gekommen ist, wo die Leute dann dachten, er wäre Zeus. Ich habe den Namen vergessen. Weiß das jemand? Nee. Wie hieß sie denn? so ein kleines Dörfchen mehr. Egal, ihr kennt die Geschichte, ne? Die Leute denken, oh, Paulus, es ist Zeus, und beten ihn an, und er sagt, ey, hoch, Leute, ich bin kein Gott. Da spielt nämlich auch diese Geschichte. Deswegen hatten die Leute da auch so schreckliche Angst davor, dass Zeus nochmal wiederkommt. Also Zeus und Hermes machen diesen Ausflug in diese Stadt. Und dann, sie verkleiden sich, so dass sie nicht erkannt werden können, ja? Und sie laufen so durch dieses kleine Örtchen und niemand grüßt sie. Ja, sie laufen also, diese beiden Götter, durch diesen kleinen Ort und keiner sagt irgendwie Hallo. Und sie sagen also, Hallo, na und so, aber keiner grüßt sie zurück. Es ist auch nicht einer, der sie irgendwie zum Mittagessen einlädt oder zum Abendessen. Außer einer Familie, die dann einfach aufnehmen zusammen mit den Abendessen. Aber Zeus und Hermes waren sowas von sauer auf die Leute in dieser Stadt, die ja so unhöflich waren, dass sie einfach alle umgebracht haben. Die ganze Stadt vernichtet, verbrannt haben, vom Erdboden gelöscht haben. Nur diese zwei hatten Glück. Diese zwei, dieses Ehepaar, was die beiden zum Abendessen eingeladen hat, die wurden aus lauter Gnade in zwei Bäume verwandelt. Die durften dann vor dem Tempel stehen. Also, das war schon mal ein Grund, für die griechischen Götter richtig sauer zu werden. Der Unterschied zu dem Gott der Bibel ist, dass Gottes Zorn berechtigt ist, gerecht ist. Dieser Zorn hat einen guten Grund, der Zorn der griechischen Götter meistens nicht. Gott hat aber allen Grund zum Zorn. Das müssen wir hier bedenken. Also ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Die Gabe, die Sühne schafft. Sühneort kann aber auch anders übersetzt werden, beziehungsweise dieses Wort Hilasterion wird auch verwendet für das Wort Gnadenstuhl. Und so schreibt es Luther auch in seiner Übersetzung. Dann fragt man sich natürlich noch mehr. Sühneort ist schon ein schweres Wort, aber man kann sich so ein bisschen was vorstellen, so ein Ort, wo Sühne geschieht. Gnadenstuhl, was ist das? Gnadenstuhl ist bezeichnet den Deckel der Bundeslade im Alten Testament. Wird auch Gnadenstuhl genannt. Lass uns mal 3. Mose Kapitel 16 aufschlagen und lesen. Dieser Gnadenstuhl ist ja der Deckel, der sozusagen über dem Gesetz Gottes liegt. Das schon mal im Voraus. Und er spielt hier eine große Rolle am Versöhnungstag, der in 3. Mose 16 beschrieben wird. Lass uns mal lesen. 3. Mose 16. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und starben. Und der Herr sprach zu Mose: Rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist. Diese Deckplatte ist der sogenannte Gnadenstuhl. Damit er nicht stirbt, denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem Jungstier für das Sündopfer und einem Widder für das Brandopfer. Er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen, und leinerne Beinkleider sollen auf seinem Fleisch sein. Und mit einem leinernen Gürtel soll er sich umgürten und einen Kopfbund aus Leinen sich umbinden. Das sind heilige Kleider. Er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie dann anziehen. Und von der Gemeinde der Söhne Israel soll er zwei Ziegenböcke nehmen für das Sündopfer und ein Widder für das Brandopfer. Und Aaron soll den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist, herbeibringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Er soll die zwei Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Asasel. Und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Asasel gefallen ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn für Asasel in die Wüste fortzuschicken. Und Aaron bringe den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist, herbei und tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen vor dem Altar, vor dem Herrn und seine beiden Hände voll von wohlriechendem, kleingestoßenem Räucherwerk und bringe es in den Raum innerhalb des Vorhangs. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor den Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, also den Gnadenthron, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. Und er nehme etwas von dem Blut des Jungstiers und sprenge es mit seinem Finger auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu, und vor die Deckplatte soll er 7-mal etwas von dem Blut mit seinem Finger sprengen. Und er schlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Jungstiers getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte / Gnadenthron und vor die Deckplatte. Und er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen nach allen ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung tun, das sich bei ihnen befindet, mitten in ihrer Unreinheit, in ihren Unreinheiten. Also, dieser Deckel mit Blut besprengt. Das sind die beiden Bedeutungen, die Hilasterion im Neuen Testament haben kann. Einmal dieser Gnadenthron und dann dieses Opfer, diese Gabe, die Sühne schafft. Die Scofield-Bibel fasst das nochmal folgendermaßen zusammen, diese Sache mit dem Gnadenstuhl. Der Gnadenstuhl wurde an dem großen Versöhnungstag mit dem sühnenden Blut besprengt. Das sollte bedeuten, dass das gerechte Todesurteil des Gesetzes ausgeführt worden war und dass dadurch ein Gerichtsstuhl zu einem Gnadenstuhl geworden war. Also, zurück zum Römerbrief. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Welcher der beiden Bedeutungen man jetzt hier in diesem Satz den Vorzug geben sollte, weiß ich nicht genau. Kann einmal sein, dass Paulus diesen Deckel meint, der das Gesetz bedeckt und quasi zwischen dem Menschen und dem Gesetz Gottes steht, das Gesetz, Jesus sozusagen, das Gesetz durch seine Gnade bedeckt, als Gnadenthron, als Deckel über dem Gesetz. Es kann auch sein, dass Paulus hier, wie gesagt, auf diese Gabe, die Sühne schafft, anspielt, durch die Gottes Zorn gestillt wurde, durch Jesus Christus am Kreuz. Gut, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort, durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Gut, jetzt kann man ja irgendwie sagen, Gott ist ja ganz schön ungerecht. Kann man sagen. Weil er ja die ganzen Menschen vorher, im Alten Testament, von Adam bis Jesus Christus, die hat er ja irgendwie davonkommen lassen. Da hat er irgendwie das ein oder andere Auge zugedrückt, oder? Und hat gesagt, ja komm, ich lasse euch davon kommen. Ihr opfert mir ein paar Tiere und dann ist gut. Dann vergebe ich euch eure Schuld. Ist nicht weiter schlimm. Aber das ist Paulus wichtig hier zu sagen. Das ist nicht so. Gott war damals nicht ungerecht oder ungerechter als heute. Gott ist gerecht. Gott sucht die Schuld heim. Gott möchte, dass bezahlt wird, dass Schuld beglichen wird. Und er hat das nicht einfach vergessen, was die Menschen damals getan haben. Und Paulus schreibt ja nach Rom, da sind viele Juden, die auch das ganze Thema überhaupt umtreibt. Ne? Wie ist das mit unseren Vorfahren? Wie ist das mit den Menschen, die vor uns waren? Wie ist es mit den Juden, die Jesus noch nicht kannten? Und Paulus, du schreibst uns jetzt, ne, nur der Glaube an Jesus Christus kann wirklich erlösen, kann wirklich frei machen, kann, ja, kann es rechtfertigen. Aber was ist mit den Leuten damals, die nur das Alte Testament hatten? Hat Gott da einfach ein Auge zugedrückt? Oder wie war das? Und Paulus sagt hier, durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Er hat die Sünden nicht einfach hingehen lassen. Nicht einfach so. Er war nicht lax, sondern er hat an Jesus Christus seine Gerechtigkeit erwiesen. Und er hat in Jesus Christus die Schuld getilgt. Was Gott getan hat, ist den Gläubigen damals so eine Art Vorschuss zu geben. Und das schreibt hier William MacDonald ziemlich gut. Wie konnte dann Gott die gläubigen Sünder des Alten Testaments erlösen? Die Antwort lautet, dass Christus zwar noch nicht gestorben war, doch Gott schon wusste, dass er sterben würde. So erlöste er die Menschen auf der Grundlage des noch zukünftigen Werkes Christi. Auch wenn die Heiligen des Alten Testamentes noch nichts von Golgatha gehört hatten, schrieb er ihnen den Wert des Werkes Christi gut, wenn sie an Gott glaubten. In einem ganz realen Sinne wurden die Gläubigen des Alten Testamentes auf Kredit erlöst. Sie wurden aufgrund eines Kaufpreises erlöst, der noch zu zahlen war. Sie sahen auf das zukünftige Golgatha, auf das wir heute zurückblicken können. Also Gott hat diese Schuld nicht vergessen. Er hat diese Schuldentilgung sozusagen aufgeschoben. Ja, er hat diese Bezahlung nicht gleich vollzogen, damals an den Menschen, sondern er hat sie aufgehoben bis zu Jesus Christus und hat dann Jesus die Schuld bezahlen lassen. Hat dann Jesus den Preis bezahlen lassen, den eigentlich wir und die Menschen auch damals hätten bezahlen müssen. Das heißt, Gott ist nicht ungerecht und er hat nicht einfach ein Auge zugedrückt, sondern er ist gerecht und sucht die Schuld an Jesus Christus heim. Unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Also über tausende von Jahren hat Gott eigentlich seinen Zorn über die Sünde zurückgehalten. Und jetzt, zu der jetzigen Zeit, schreibt Paulus, jetzt an Jesus Christus, über Jesus Christus hat er diesen Zorn am Kreuz ausgeschüttet. Und sein Gerechtigkeitssinn sozusagen wurde befriedigt. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Hier ist Paulus nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn das alles Jesus Christus gemacht hat, wenn Jesus Christus diese ganze Schuld auf sich genommen hat, wenn er dieser Sühneort ist, wenn er der Erlöser ist, wenn er der ist, der uns rechtfertigt, wo bleibt dann der Ruhm? Er sagt, der Ruhm ist ausgeschlossen. Es gibt nichts, worauf wir uns etwas einbilden können. Es gibt nichts, wofür wir uns rühmen können. Das alles war Gottes Idee, es war Gottes Plan. Gott selber hat es vollführt und vollbracht. Er hat es vollbracht. Jesus selber hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und wir können uns durch nichts rühmen. Und das ist das Prinzip des Glaubens, durch das Gesetz des Glaubens. Dieser Glaube an sein Opfer, an seine Tat, an sein Evangelium. Durch diesen Glauben wird es ausgeschlossen, dass wir uns selber rühmen. Und das ist so wichtig für uns, dass wir uns auch so gegenseitig begegnen. Wir sind alles Menschen hier in der Gemeinde, die sich nicht rühmen können. Wir können uns alle nicht rühmen. Wir können uns dessen nicht rühmen, dass Gott uns erlöst hat, dass er an uns arbeitet, dass er uns liebt, dass er uns begleitet, dass er uns begabt hat. Da ist kein Ruhm für uns. Der Ruhm gehört Gott, die Ehre gebührt ihm. Es bleibt nichts für uns über. Wir sollten das nicht festhalten. Wir sollten den Ruhm nicht bei uns horten. Wenn Leute sagen, oh, wie toll du das machst, oder man sagt, ja, danke Jesus, ne? Es ist so gut. Und manchmal kommt uns das peinlich vor, ne? Wir sagen, oh, ist so oberfromm, ne? Wenn jemand sagt, oh, du hast aber heute ja, toll was gemacht, ne? Und dann denkst du so, ja, eigentlich habe ich das nicht gemacht, ne? Das war Jesus, aber wenn ich das jetzt sage, dann komme ich so rüber wie so ein richtig frommer Schleimer, ne? Aber trotzdem, das ist es. Gott gebührt die Ehre. Für all das, was wir können, was wir sind, was gut in uns ist, das kommt alles von ihm. Und der Dank gebührt auch ihm, die Ehre gebührt ihm. Und das ist kein frommer Scheiß, das ist einfach so. Gott gebührt immer die Ehre. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, denn ja, dann begegnen wir uns anders. Wenn wir wissen, ja, wir sind eigentlich von Natur aus nichts, nur durch Gottes Gnade. Dann kann ich auch viel besser mit Ruben zum Beispiel, ja, der immer von sich selber sagt, er ist ein richtiges Arschloch. Nein, aber ich komme besser mit den Menschen aus, mit meinen Mitmenschen, denn ich weiß, sie sind von Natur aus nichts. Es ist Gottes Gnade, wenn ich da etwas Gutes in ihnen sehe. Und ich gehe nicht hin und setze das Gute voraus. Ja? Wir sind doch oft so, wir setzen das Gute voraus. Wir gehen zu unserem Mitarbeiter, zu unserem Kollegen, zu unserem Chef und setzen erstmal das Gute voraus. Aber das sollten wir nicht tun. Wenn da was Gutes ist, hier in der Gemeinde, hier bei deinen Geschwistern, bei deinen Freunden und Freundinnen, wenn du da was Gutes findest, dann ist es aus Gottes Gnade heraus. Setz das nicht voraus, das ist ein Geschenk Gottes. Und so entstehen auch nicht so viel Verletzungen und ja, dass wir beleidigt sind, dass wir enttäuscht sind. Wir sind so oft enttäuscht, oder? Man sagt, Mann, ich bin so enttäuscht von dir. Warum sind wir enttäuscht? Weil wir Dinge erwarten, die einfach nicht realistisch sind. Weil wir Dinge erwarten, weil wir denken, die Menschen sind gut. Die Menschen sind so und so. Dabei ist es alles Gottes Werk und er hat es getan. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Also, wie Peter immer so schön sagt, kein Glauben und, nicht Jesus und, sondern nur Jesus, nur der Glaube, ohne Gesetzeswerke. Es ist alles vollbracht. Wir können nichts mehr hinzutun, was wiederum auch irgendwie ziemlich demütigend manchmal ist. Wir können nichts mehr tun. Jesus hat es schon vollbracht, vor langer, langer, langer Zeit. Heben wir denn das, oh nein, ich bin schon zu weit, oder ist Gott der Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen, ja, auch der Nationen. Denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Und das ist auch ganz wichtig an die Römer, da ist ein Gott, ein Glaube, eine Erlösung. Ihr habt alle dieselbe Krankheit, sagt Paulus am Anfang. Ihr habt alle Sünde in eurem Leben. Da ist dieser eine Gott. Er sagt, da ist diese eine Taufe. Da ist dieser eine Heilige Geist, die Liebe. Es ist alles dasselbe bei euch. Ihr seid Menschen. Ihr seid alle Kinder Gottes. Ob Grieche, ob Jude. Es ist ein Plan, ein Erlösungsplan. Denn Gott ist einer. Er ist der Gott der Juden und der Griechen. Das ist wichtig hier. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Das war halt die Frage von vielen, wenn sie Paulus so gelesen haben oder reden hörten. Ne? Das war so die Frage der Ex-Juden, sag ich mal, oder der Juden, die an Jesus geglaubt haben. Ist denn das alles für die Katz jetzt? Das, woran wir früher geglaubt haben, woran wir früher so hart festgehalten haben, wofür wir uns früher so eingeschränkt haben, das Gesetz, ist denn das jetzt irgendwie völlig unnütz oder war das nur ein Scherz oder so? Und Paulus sagt, das sei ferne, keinesfalls. Wir heben das Gesetz nicht auf, sondern wir bestätigen es. Wie kann das gemeint sein? Ohne das Gesetz und dem Anspruch, dass das Gesetz richtig und von Gott ist, gäbe es ja gar nicht diese Schuld, die von Jesus Christus beglichen worden ist. Das ganze Werk auf Golgatha fußt ja auf dem Gesetz. Diese Schuld, die durch das Brechen des Gesetzes entstanden ist, hat Jesus Christus auf Golgatha bezahlt. Ohne das Gesetz wüssten wir nicht um diese Schuld. Ohne das Gesetz Ja, wäre vielleicht dieses Opfer gar nicht nötig gewesen. Das Gesetz ist die Basis natürlich. Es ist ein Plan, Gottes Plan. Und so ist das Gesetz sogar bestätigt worden durch Jesus Christus, dadurch, dass er die Strafe bezahlt hat. Jesus Christus, wir danken dir, Herr, dass du ja dieser Sühneort für uns bist, Herr, dass du Gottes Zorn, ja, dass du ihm Genüge getan hast, Herr, und dass du uns versöhnt hast, Herr. Jesus, wenn wir uns sehen dann, und auch unsere Mitmenschen, dann wissen wir, dass Gott ja zu Recht auch zornig war, Herr, dass er sicherlich zu Recht verletzt war durch unsere Abwendung, durch unsere Vergehen, durch unsere Ignoranz, Herr. Und wir möchten dich einfach preisen, dass du uns versöhnt hast, Herr, am Kreuz mit Gott. Und dass wir Frieden mit Gott haben dürfen, Jesus. Und wir preisen dich einfach dafür. Und wir wollen es als Geschenk annehmen, Herr. Wir möchten uns nichts einbilden darauf, Jesus. Es ist nur Gnade, Herr. Und bewahre du uns vor Hochmut, Herr. Bewahre du uns vor Hochnäsigkeit. Und das Gefühl, dass wir unseren Mitmenschen überlegen sind, auch hier in Hannover, Jesus, wenn wir auch die vielen kaputten Menschen sehen in Hannover, Jesus, wir sind nicht besser, Herr. Bitte schreib uns das ganz tief in unser Herz, dass es nur deine Gnade ist, Herr. Dass es nicht aus uns selber ist, dass wir Leben in Freiheit leben dürfen. Dass wir nicht mehr unter der Sünde sind, Herr. Das ist dein Verdienst und dafür gebührt dir die Ehre und der Ruhm und nicht uns. Und wir preisen dich. Bitte nicht, dass du uns segnest, Herr. Hilf uns, diese Haltung zu bewahren, diese Dankbarkeit, die dadurch entsteht, Herr. Hilf uns, das zu bewahren. Wir wollen nicht undankbar werden, Jesus. Und ich sehe so die Gefahr bei uns allen und bei mir, Herr, dass ich undankbar werde. Und das möchte ich nicht. Ich möchte dich ehren und preisen mein Leben lang dafür, für das, was du getan hast, Herr. Denn du bist würdig. Amen.